Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben. Wir schreiben den 16. April im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 18. Nisan im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Wir stehen kurz vor dem Osterfest und es geht heute auch um das sogenannte Triduum Paschale, die Einführung in die Feier der Kar- und Ostertage. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich freue mich, wenn Sie hier live ins Webinar geschaltet haben unter www.kck42.de/webinar, dann sind Sie live dabei. Heute begrüße ich insbesondere die erwachsenen Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, die am Samstag vor Pfingsten im Kölner Dom das Firmensakrament empfangen. Sie bleiben bitte ganz zum Schluss noch da, wenn hier die Live-Übertragung beendet ist, weil wir gleich noch dann etwas zu besprechen haben für den weiteren Verlauf des Firmenkurses. Sie schalten sich also bitte nicht weg. Ganz zum Schluss, da gibt es dann für Sie noch einen Nachschlag. Aber vielleicht haben Sie auch hier zugeschaltet unter Facebook, da übertragen wir live hin. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie dort die Kommentarspalte benutzen. Hier im Webinar können Sie natürlich auch live die Handhebefunktion benutzen und könnten sich so entsprechend melden. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube in unserem YouTube-Channel veröffentlichen. Den gibt es dort unter KatCityKirche Video. Da gibt es eine eigene Playlist zu den Glaubensinformationen und zu der kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Dann gelangen Sie dort zu all den Glaubensinformationen, die wir bei YouTube hinterlegt haben. Das hat sich schon einiges zusammengesammelt. Oder Sie hören sich die Audioaufzeichnung als Podcast an. Die veröffentlichen wir unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie auch den RSS-Feed, können den im Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Aber wenn Sie dort die Glaubensinformationen suchen, sollten Sie auch fündig werden. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wenn Sie Fragen zu den aktuellen Folgen haben, theologische Fragen allgemeiner Natur, Feedback, Rückmeldungen oder Themenwünsche für die nächste Saison, dann schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann erreicht mich persönlich diese Mail, die Sie mir schreiben. Ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Manchmal kann das ein paar Tage dauern. Wenn Sie so gar keine Antwort von mir erhalten, ich beantworte jede Mail, dann ist die irgendwie verloren gegangen. Dann schicken Sie mir die Mail bitte noch einmal. Keine Mail soll unbeantwortet bleiben. Also schreiben Sie an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Heute geht es um das Triduum Paschale. Da habe ich ein Paper zu veröffentlicht. Das können Sie sich herunterladen unter www.kck42.de/paper-triduum durchgeschrieben. Paper-triduum. Dann können Sie das noch so ein bisschen nachlesen, was ich Ihnen gleich hier erzählen werde oder mitlesen. Denn wir haben ja ein großes Fest vor uns, das höchste Fest der Christenheit, an dem wir genau die Dinge feiern, die eben die Basis unseres Glaubens ausmachen: Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Wenn Sie hier zu den regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauern gehören, dann wissen Sie, ich zitiere ja sehr oft den 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8. Wo Paulus ja genau dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis rezitiert. Und dort geht schon Kreuzestod und Auferstehung, stehen dort schon im Mittelpunkt, stehen ja auch im Mittelpunkt unseres Glaubensbekenntnisses. Und Paulus sagt ja wenige Verse danach, im Vers 14 und Vers 17, wäre er nicht gestorben und nicht von den Toten auferstanden, unser ganzer Glaube wäre umsonst. Und im Zusammenhang mit diesem Glaubensbekenntnis repräsentiert Paulus ja doch eine sehr stattliche Zahl von über 513 Zeuginnen und Zeugen, die für die Auferstehung stehen. Das ist die Besonderheit. Habe ich gerade kürzlich noch einen Artikel zugeschrieben. Den Link lege ich Ihnen da gerne in die Shownotes. Dass wir den Kreuzestod Jesu zwar nachweisen können, historisch auch durch außerbiblische Zeugnisse, Tacitus, Sueton oder Plinius der Jüngere. Die Auferstehung selber ist historisch nicht fassbar, aber das Zeugnis derer, die dem Auferstandenen begegnet sind, das können wir wieder historisch verifizieren und zwar nicht nur durch die Evangelien, sondern ebenfalls durch die schon genannten außerbiblischen Schriftsteller, die ja genau darauf rekurrieren, dass es da Menschen gibt, die sich auf einen gewissen Christus berufen, von dem sie sagen, der sei auferstanden. Also, wir können den Kreuzestod verifizieren historisch, wir können das Zeugnis der Auferstandenen, der Auferstehungszeugen verifizieren. Die Auferstehung selber entzieht sich unserem historischen Zugriff. So könnte man das ein bisschen zusammenfassen. Aber es ist eben der Urgrund des Glaubens, Urgrund des Glaubens, und genau den feiern wir an Ostern mit einem riesengroßen Gottesdienst, der 3 Tage lang währt. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Deswegen heißt es auch Triduum Paschale. Wir haben in diesem Jahr eine besonders schöne Koinzidenz, denn wir können ja schon mal die Frage stellen, wann ist überhaupt Ostern? Im Unterschied zu Weihnachten, das ja doch immer am Fixdatum 25.12. gefeiert wird, changiert das Osterfest so, ja, in einem Zeitraum von etwa 30 Tagen durch die Jahre. Der früheste mögliche Ostertermin ist der 21. März. Das passiert extrem selten. Ich glaube, das nächste Mal erst im nächsten Jahrhundert. Der späteste Ostertermin wäre der 25. April. Da sind wir in diesem Jahr verdammt nah dran mit dem 20. April. Wie kommt das? Wir wissen aus den Evangelien, und da kann ich auf die letzten Folgen verweisen, insbesondere die letzte Folge, wo wir uns ja mit dem letzten Tag Jesu beschäftigt haben, dass Jesus im Zusammenhang mit einem Pascha-Fest gestorben ist. Nach den synoptischen Evangelien stirbt er an einem Freitag, wo das Pascha-Fest auf diesen Freitag fällt. Das wäre nach unserer Zeitrechnung das Jahr 30 gewesen. Wir wissen, dass Pessach am 14. Nisan gefeiert wird. Und nach dem Johannesevangelium stirbt er in der Stunde, in der im Tempel die Pascha-Lämmer geschlachtet werden. Da wäre Pascha einen Tag oder 2 Tage später gewesen. Das kriegt man nicht ganz überein. Was aber auf jeden Fall feststeht, dass Jesus im Zusammenhang oder in zeitlicher Nähe zu einem Pascha-Fest stirbt. Für die Diskussion darum verweise ich eben auf die letzte Folge. Da mögen Sie dann doch bitte nochmal nachschauen, wenn Sie das näher interessiert. Aber wann feiern wir denn jetzt Ostern? Denn auf jeden Fall steht fest, im Zusammenhang mit einem Pascha-Fest stirbt Jesus am Kreuz. Und es steht auch fest, er stirbt an einem Freitag, weil das sind alle 4 Evangelien sich eins drüber, dass es der Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Schabbat. Und dass die Auferstehung an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, offenbar wird. Und jetzt war die entscheidende Frage in der frühen Kirche: Feiern wir Ostern immer an einem Pascha-Termin? Also folgen wir der jüdischen Tradition mit dem ersten Frühlingsvollmond? Oder ist diese Symbolik des Bekanntwerdens, der Auferstehung, der Offenbarung des Auferstandenen am ersten Tag der Woche, dem Schöpfungstag, wichtiger? Und da hat man sich in der Tat 3 Jahrhunderte drüber gestritten, bis man im Jahr 325 den sogenannten Osterfeststreit auf dem Konzil von Nizäa beigelegt hat. Dort hat man entschieden, dass Ostern immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Das Pessachfest findet immer am ersten Frühlingsvollmond statt. Und Ostern ist jetzt am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Jetzt gibt es noch eine weitere Koinzidenz oder eben gerade nicht Koinzidenz. Wir Christen folgen einem Sonnenkalender, während die Juden einem Mondkalender folgen. Wir haben also schon mal per se die Schwierigkeit, dass das jüdische Pascha-Fest nicht immer in Zusammenhang mit dem steht, was wir den ersten Frühlingsvollmond nennen. Aber bei uns Katholiken gilt: am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ist Ostern, und das changiert eben durchs Jahr. In der orthodoxen Kirche hat man eine weitere Bedingung eingefügt. Ostern ist am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond, vorausgesetzt ist, dass die Juden vorher Pascha gefeiert haben. Da gibt es also nochmal in der orthodoxen Kirche einen sehr engen Bezug zum Pascha-Fest, zum jüdischen Pascha-Fest. In diesem Jahr haben wir die wirklich wunderbare Koinzidenz, dass das jüdische Pascha-Fest gerade vor 3, 4 Tagen gefeiert worden ist. Und deshalb fallen in diesem Jahr das orthodoxe und das westlateinische, also auch das römisch-katholische Osterfest auf einen Termin. In diesem Jahr sind also alle gewissermaßen zusammen, die sich um Jesus scharen, entweder indem sie in Jesus den Bruder im Glauben sehen. Juden verehren Jesus ja nicht als Messias, aber den Bruder im Glauben. Jesus selbst war Jude. Und wir Christen, die beiden großen Konfessionen, die Orthodoxie, also die ostkirchliche Tradition, die westkirchliche Tradition, feiern in diesem Jahr gemeinsam Ostern. Jetzt ist eine wichtige Bedingung aber eben auch, dass zu der Liturgie, und das schauen wir uns gleich näher an, insbesondere der Osternachtfeier gehört, dass sie eben nächtens stattfindet. Das heißt, die Osternachtliturgie darf erst nach Einbruch der Dunkelheit stattfinden. Vielfältig finden Osternachtfeiern so um 20.45 Uhr, 21 Uhr statt, wenn der Ostertermin früh im Jahr ist. In diesem Jahr ist er aber am 20. April relativ spät. Die Sonne geht später unter, gerade in Verbindung mit der Sommerzeit. Hat zur Folge, dass die Osternachtfeiern eben auch dementsprechend spät beginnen. 21.15 Uhr ist schon einer der eher früheren Termine. Dazu aber gleich mehr. Weil vom Osterdatum viele andere Daten im Kirchenjahr abhängen, Aschermittwoch, 40 Tage vor Ostern, Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, Christi Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern, Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, Fronleichnam, 60 Tage nach Ostern, changiert dieser ganze Block, dieser sogenannte Osterfestkreis, durch das Jahr, in diesem Jahr eben relativ spät. Aber steigen wir mal ein, wie feiern wir eigentlich diese Tage? Wir sind schon lange in der sogenannten Fastenzeit, so nennt sie der Volksmund. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sprechen wir eigentlich von der österlichen Bußzeit, denn wir Christen kennen ehrlich gesagt nur zwei echte Fast- und Abstinenztage. Das ist der Aschermittwoch und der Karfreitag. Beide sind mit dem Gedenken an die Sterblichkeit oder an den Tod verbunden, sind Trauertage. Am Aschermittwoch erinnern wir die eigene Sterblichkeit. Am Karfreitag ist der Todestag Jesu. Wer dazwischen fasten möchte, mag das tun. Aber ein Fastengebot oder ein Fasten- und Abstinenzgebot besteht für Christen nur an diesen beiden Tagen. Die Zeit dazwischen soll eine Vorbereitungszeit auf das Osterfest sein. Die mag mit Fasten verbunden sein, mag aber auch mit Spiritualität, Exerzitien oder anderen Dingen verbunden sein. Wir bereiten uns auf dieses wichtigste Fest im Kirchenjahr vor. In die engere Phase tritt das Ganze mit dem sogenannten fünften Fastensonntag, besser fünfter Sonntag der osterlichen Bußzeit ein. Das ist der sogenannte Passionssonntag. Von heute, wo wir live übertragen, ist es der vorletzte Sonntag. Warum? Weil dort nach alter Väter Sitte die Kreuze verhüllt werden. Wenn Sie jetzt in eine römisch-katholische Kirche gehen, werden Sie in der Regel dort die Kreuze verhüllt finden. Das ist ehrlich gesagt keine zwingende Pflicht. Nach dem Messbuch, das für das deutsche Sprachgebiet gilt, könnte man die Kreuze auch erst nach der Gründonnerstagsliturgie verhüllen. Ich kenne aber ehrlich gesagt keine Kirche, in der das der Fall wäre. Die Kirchen, die ich kenne, verhüllen die Kreuze samt und sonders am sogenannten Passionssonntag. Das ist der vorletzte Sonntag gewesen, der sogenannte fünfte Sonntag der österlichen Bußzeit oder im Volksmund auch als fünfter Fastensonntag bekannt. Das hat eine besondere dramaturgische Funktion, weil am Karfreitag die Kreuzenthüllung stattfindet. Dann müssen die vorher also verhüllt sein. Außerdem ist es nochmal ein besonderer Aspekt des Vorbereitens auf das große Triduum, auf die Feiern von Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi, indem man sich schon mal innerlich darauf vorbereitet, weil man merkt, wir kommen der Sache jetzt schon sehr nahe. Die erste große Zäsur ist dann aber der sogenannte Palmsonntag. Das ist von heute aus gesehen der letzte Sonntag gewesen. Mit dem beginnt dann die sogenannte Karwoche. Wir haben in Deutschen diese sehr schönen altdeutschen Begriffe. Kar kommt von Kara Klage. Grün Donnerstag hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern mit Greinen, weil Jesus im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt hat, Tränen der Todesangst vergossen hat, Greinen das Weinen. Das sind die Begriffe, die da sind. Begrifflichkeiten sind ohnehin interessant, weil das Pascha-Fest prägend für die Namensgebung auch des sogenannten Osterfestes ist. In vielen Ländern wird es auch Pascha oder Fessach bezeichnet. Auf Arabisch ist Ostern Eid el-Fessach, Pasch im Französischen, Pasqua im Italienischen und so weiter und so weiter. Überall haben sie diesen namentlichen oder den semantischen Bezug zum Pessachfest. Außer in den Regionen, die durch das Keltische geprägt worden sind. Und das sind insbesondere der angloamerikanische Bereich und unser germanisch denkender Bereich. Da hat sich eine Bezeichnung durchgesetzt, Ostern. Das geht zurück auf eine vermeintliche germanische Frühlingsgöttin, Ostara. So richtig kann man die nicht nachweisen, aber es gibt Hinweise, dass da in dem Osterbegriff eine heidnische Wurzel sich niedergeschlagen hat oder weitergeführt hat. Das haben Christen ja häufig gemacht bei Missionierungen, dass sie etwas, was vorhanden war, umgedeutet haben. Also wir haben bei uns in unserem Sprachgebrauch eigentlich einen Bezug zu den keltischen vorchristlichen Wurzeln erhalten. Bemerkenswert, wie ich finde, gerade für all jene, die sich immer schon aufregen, wenn Osterhasen plötzlich als Sitzhasen bezeichnet werden. Denn der Osterhase ist auch ein heidnisches Symbol, ist nicht wirklich Bestandteil der Passions- und Auferstehungserzählung der Bibel. Ich habe wirklich genau nachgeguckt, Osterhasen und auch Eier finde ich da nicht. Das ist dann eher Brauchtum, das aus dem Heidentum in das Christentum hinein oder aus der Paganzeit in das Christentum hinein sich übertragen hat. Aber wir waren beim Palmsonntag. Der Palmsonntag läutet die Karwoche ein und damit beginnt im Endeffekt eine Vergegenwärtigung des Heilsdramas, wie wir es in den Evangelien auch sehen. Denn die Evangelien berichten ja von dieser letzten Woche im Leben Jesu und sie beginnt gewissermaßen mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Auf einem Esel reitend, begleitet von seiner Jüngerschaft, zieht er dort hinein. Die Jüngerschaft ruft Hosanna Jeshua. Hosanna ist, hilf doch, Jeshua, der Name Jesu auf Hebräisch, bedeutet Gott hilft. Das kann man sich sehr gut vorstellen, dass da diese Truppe von etwa 200, 250 Personen in Jerusalem hineinzieht, mit Palmzweigen wedelt, Jesus huldigend gewissermaßen ihn als wahren Friedenskönig ankündigend und die rufen, Hosanna, Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Das hat mit Sicherheit Furore gemacht, denn Jerusalem zählte damals an Einwohnern etwa 20.000. Zu den großen Wallfahrtsfesten wie Pessach waren das Zehnfache an Menschen in der Stadt. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass das doch eindeutig und große Aufmerksamkeit erzielt hat. Das vollziehen wir in einer oft doch sehr viel gemäßigteren Weise nach, wenn wir Palmzweige segnen. In unserem Breitengraden sind es dann in der Regel Buchsbaumzweige. Und dann eine kleine Prozession um die Kirche, in der Kirche, hin zur Kirche, wie auch immer die örtlichen Gegebenheiten sind, machen. Und so gewissermaßen diesen Einzug Jesu mitvollziehen. Zur Palmsonntagsliturgie gehört dann, dass dort auch schon immer die Passionserzählung verkündet wird, und zwar die dem jeweiligen Lesejahr zugeordnet ist. Wir haben ja in der römisch-katholischen Liturgie, was die Sonn- und Feiertage betrifft, drei Lesejahre, Lesejahr A, Lesejahr B und Lesejahr C. Das Lesejahr A ist vorzugsweise dem Matthäus gewidmet, das Lesejahr B dem Markus und das Lesejahr C dem Lukas. Der Johannes, der ja so generell auch in seiner Dramaturgie etwas out of order ist, wird da immer so eingeflochten. Nach drei Jahren hat man gewissermaßen alle Evangelien einmal gehört. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Da wir derzeit im Lesejahr C sind, haben wir am vergangenen Palmsonntag die Lukas-Passion gehört. Die wird in der Regel dann auch mit verteilten Rollen gelesen. Dann gibt es drei Sprecher. Der Zelebrant, der Priester, spricht meistens die Christusrolle, also die Sprechteile, die Jesus zugeordnet sind. Dann gibt es einen Lektor, eine Lektorin, die die sonstigen Sprechanteile repräsentiert und den sogenannten Erzähler bzw. die Erzählerin, sodass mit verteilten Rollen das Ganze dramaturgisch dann auch entsprechend entfaltet wird. Mit dieser Palmsonntagsliturgie, also der mitvollziehenden Einzug Jesu in Jerusalem und der dem jeweiligen Lesejahr zugeordneten Passion, eröffnet die sogenannte Karwoche. Und man kann sehr schön diese Nähe zwischen Hosanna, dem Hosianna, dem Sohne Davids, und dem Kreuzigen hören, wobei man gerade nicht den Fehler machen darf, dass diejenigen, die Hosanna gerufen haben, auch diejenigen gewesen seien, die Kreuzigen gerufen haben. Hosanna rufen die Anhänger Jesu, seine Jünger, während das Kreuzige ihn später im Prätorium die Ankläger Jesu rufen werden. Da darf man nicht den Fehler machen, dass da Hunderte gestanden hätten. Der Platz, in dem diese Versammlung stattfand, man hat ihn archäologisch ausgeräumt und bekundet, bietet bestenfalls Platz für 40, 50 Personen. Da werden sich die Gegner Jesu versammelt haben und seinen Tod gefordert haben. Aber eben nicht, das kann man nicht oft genug betonen, das gesamte jüdische Volk. Den Fehler darf man nicht machen. Damit sind wir in der Karwoche angelangt. Montag, Dienstag und Mittwoch in der Karwoche sind zwar liturgisch schon von dieser Leidenszeit geprägt, so richtig liturgisch geht es dann aber am Gründonnerstag los und zwar morgens in den Bischofskirchen mit der sogenannten Krisammesse. In der Krieser Messe bereiten die Ortsbischöfe die heiligen Öle zu für das kommende Jahr, die man für die Sakramentenspendung braucht. Das sind insbesondere das Katechumenenöl, das Öl für die Krankensalbung, das Oleum Infirmorum und das Krisamöl. Krisamöl ist eine Mischung aus Olivenöl und Balsamessenzen, sehr wohlriechend, wenn es frisch zubereitet ist. Mit diesem Krisamöl wurden früher die Könige gesalbt und wir brauchen es bei der Firmung. Die Firmung geschieht mit diesem Krisamöl, also gerade die Firmenbewerberinnen und Bewerber, die hier anwesend sind, wenn sie am Samstag vor Pfingsten im Kölner Dom von Kardinal Wölki die Firmung empfangen, dann geschieht das mit eben jenem Öl, das in der Krisamesse zubereitet wurde. Die Krisamesse ist auch so eine besondere Messe, denn der Gründonnerstag vergegenwärtigt ja die Einsetzung des letzten Abendmahles. Ist also in besonderer Weise auch mit dem Priesteramt verbunden. Es ist der Tag, an dem die katholischen Priester, die die Priesterweihe empfangen haben, auch nochmal ihre eigenen Berufe, ihres eigenen Auftrages gedenken. Denn zu den hervorragendsten, zum vornehmsten Aufgaben eines katholischen Priesters gehört ja, der Eucharistiefeier vorzustehen und innerhalb der Eucharistiefeier die Gaben von Brot und Wein zu konsekrieren, also genau das zu tun in Stellvertretung Jesu Christi. Der theologische Fachausdruck wäre die Repräsentatio in Christi Capitis, die Repräsentation Christi als des Hauptes der Kirche und damit auch die Eucharistie zu feiern als inneren Grund oder ja inneren Kern, wenn man so will, die eigentliche Seele der römisch-katholischen Tradition, der römisch-katholischen Kirche, wenn man so mag. Das führt eben auch dazu, dass zusammen mit dieser Krisamesse oft das sogenannte Presbyterium sich versammelt. Presbyterium ist bei uns Katholiken die Gemeinschaft der Priester. Die versammeln sich also um ihren Bischof und feiern mit ihm gemeinsam die Krisamesse. Oft ist dann damit auch verbunden, dass die Bischöfe einen Tag mit ihrer Priesterschaft verbringen, einen Einkehrtag, Vorträge halten und so weiter. Das ist eigentlich auf den Gründonnerstag gelegt, weil das der Tag ist, wo das Abendmahl eingesetzt wird. Jetzt haben die Priester aber am Abend auch viel zu tun. Da ist einiges vorzubereiten. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass die Krisamesse an einem der anderen Tage der Karwoche, Montag, Dienstag, Mittwoch, gefeiert werden kann. Und das ist eigentlich zur Regel geworden. Die Krisamesse gehört eigentlich an den Gründonnerstagmorgen. In der Regel aber, weil ja doch vor Ort einige Vorbereitungen für die Gründonnerstagsliturgie zu treffen sind, wird die Krisamesse an einem anderen Tag der Karwoche gefeiert. Hier bei uns im Erzbistum Köln ist es der Montag. Da lädt der Erzbischof von Köln, Kardinal Wölki, die Priester des Erzbistums in den Kölner Dom ein. Es wird die Krisamesse gefeiert. Danach gibt es einen sogenannten Oasentag. Am Abend des Gründonnerstag beginnt dann aber das eigentliche Triduum Paschale. Warum heißt das Triduum Paschale? Erstmal ein Hinweis auf die Zeitrechnung. Wir Heutigen sind es gewohnt, dass ein Tag um Mitternacht anfängt und um 23.59 Uhr und 59 Sekunden endet. Das war nicht immer so. Das ist ein Konsens der modernen Gesellschaft. In früheren Zeiten begannen die Tage mit dem Sonnenuntergang. Das hat einen theologischen Grund, denn in der Schöpfungsgeschichte, wie sie im Buch Genesis direkt am Anfang der Bibel steht, heißt es ja, Gott macht etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird Morgen, ein Tag. Und weil da steht, es wird Abend, es wird Morgen, beginnt sowohl im Judentum als auch im Christentum der Tag mit dem Sonnenuntergang. Das können Sie im Jahr vielfältig sehen. Weihnachten ist etwa der 25.12., der Heiligabend, wenn das Christkind heute schon früher kommt, das kam früher am Morgen des 25.12., aber in vielen Familien heute dann doch schon am Vorabend. Wenn die Sonne untergegangen ist am 24.12., ist der Heilige Abend. Da ist liturgisch schon 25.12. Der Martinsabend ist der 10.11. Martinstag der 11.11. Gerade hier im Bergischen kann man das sehen, denn am 10.11. ist Mätensingen abends. Warum? Weil mit dem Untergang der Sonne der Martinstag schon begonnen hat. Nikolausabend ist am 5.12. Nikolaustag wäre am 6.12. Und auch die Osternacht beginnt mit dem Einbruch der Dunkelheit am Samstagabend, dann ist liturgisch schon Sonntag. Das ist schon mal Variante 1, die ich erzählen muss. Wir hatten vorhin schon diese kosmologische Geschichte. Ostern ist am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und wenn an diesem Vorabend des Sonntags die Sonne untergeht, beginnt liturgisch dieser Sonntag. Dann ist eben schon nicht mehr Samstag, dann ist Sonntag. Klammer auf, der Samstag vor Sonntag heißt Karsamstag. Der Ostersamstag wäre der Woche Samstag eine Woche später. Habe ich gerade kürzlich wieder gelesen, am Ostersamstag, da meinte man den Samstag vor Ostern, ist streng genommen, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst, weil jeder weiß eigentlich, glaube ich, worüber die Rede ist. Aber der Samstag vor Ostern ist formal der Karsamstag. Also wichtig, der Tag beginnt mit Einbruch der Dunkelheit. Jetzt lesen wir in der Heiligen Schrift, dass Jesus am dritten Tag auferstanden sei. Der dritte Tag heißt nicht nach modernem Zeitempfinden 72 Stunden, sondern am dritten Tag. Und jetzt geht folgende Rechnung. Er stirbt am Freitag, erster Tag. Am Schabbat ist die Schabbatruhe. Was da im Grab passiert ist, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht so genau. Zweiter Tag. Am Morgen des dritten Tages, das ist der Sonntag, wird die Auferstehung offenbar. Deswegen heißt es am dritten Tag auferstanden. Nicht nach 72 Stunden, sondern am dritten Tag. Und das ist für unser Triduum Paschale, für den Dreitagesgottesdienst auch wichtig. Denn dieser Dreitagesgottesdienst beginnt am Donnerstagabend, geht über den Freitag hin in die Osternacht hinein. Drei Tage währender Gottesdienst. In unserer römisch-katholischen Tradition beginnt ein Gottesdienst mit der sogenannten liturgischen Eröffnung. Das ist das Kreuzzeichen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann kommt der liturgische Gruß. Im Falle der Anwesenheit eines Priesters oder Diakons wäre es: Der Herr sei mit euch. Wenn Sie eine Wortgottesfeier mitfeiern, dann wäre der liturgische Gruß zum Beispiel: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Also Kreuzzeichen, liturgischer Gruß. Damit fängt ein Gottesdienst an. Und ein Gottesdienst endet mit dem Segen. Und jetzt kann man es genau hinsehen. Am grünen Donnerstag, wir haben jetzt Mittwoch, in der Karwoche, Karmittwoch, wenn Sie so wollen. Morgen Abend, am grünen Donnerstag, beginnen in unseren Kirchen die Gründonnerstagsgottesdienste mit der liturgischen Eröffnung. Am Ende des Gründonnerstagsgottesdienstes gibt es aber keinen Segen. Am Karfreitag beginnt die Karfreitagsliturgie mit einem stillen Einzug. Wir schauen die uns gleich näher an. Aber es gibt keine liturgische Eröffnung. Am Ende der Karfreitagsliturgie steht auch kein Segen. Es bleibt noch offen. Die Osternachtfeier, irgendwo in der Nacht zwischen Samstagabend und dem Sonnenaufgang, also Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, muss die Osternachtfeier beginnen. Die Osternachtfeier beginnt nicht mit einer liturgischen Eröffnung, sondern mit einer ausladenden Lichtfeier, aber es gibt keine liturgische Eröffnung. Am Ende der Osternachtfeier aber gibt es den großen Ostersegen. Da gibt es den Segen für den Gottesdienst, der am Gründonnerstag mit der liturgischen Eröffnung begonnen hat. Es ist ein Gottesdienst, der über drei Tage geht und deswegen nennen wir ihn Triduum Paschale. Ein Gottesdienst über drei Tage, der aus drei Liturgien besteht. Und die schauen wir uns jetzt näher an. Die Gründonnerstagsliturgie am Abend des Gründonnerstag ist rein formal gesehen eine ganz normale heilige Messe. Die weist in sich erstmal keine großen liturgischen Besonderheiten auf, außer dass am Schluss eben keinen Segen gibt. Da komme ich gleich noch drauf. Aber es gibt eine Besonderheit, die nur am Gründonnerstag stattfindet und in der deutlich wird, was für uns Katholiken heilige Messe bedeutet. In jeder heiligen Messe singen wir ziemlich am Beginn des Gottesdienstteils, wo der Priester zum Altar gegangen ist, das sogenannte Sanctus, heilig, heilig, heilig. Und der Priester sagt vorher, wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Und da wird schon deutlich das Empfinden, was wir Katholiken bei der Eucharistiefeier haben. Der sagt ja nicht, wir singen das Liedchen der Engel, sondern wir singen das Lied, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, dass die Engel es beständig am Thron Gottes singen, nämlich heilig, heilig, heilig. Wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. In jeder heiligen Messe wird an dieser Stelle schon deutlich, dass wir hier nicht bloß nur eine Erinnerungsfeier machen oder einen lustigen Gottesdienst, sondern jede heilige Messe ist Vergegenwärtigung des letzten Abendmahles ist Teilhabe an der himmlischen Liturgie. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fallen in eins. Am Gründonnerstag wird das noch hervorgehoben, indem es einen Einschub in den Abendmahlsbericht, der in jeder Heiligen Messe verkündet wird, vergegenwärtigt wird, gibt. Der Abendmahlsbericht heißt normalerweise: Am Abend vor seinem Leiden und Sterben nahm er das Brot in seine Hände, sprach das Dankgebet, brach es, sagte, das ist mein Leib für euch und so weiter und so weiter. In der Gründonnerstagsliturgie wird gesagt, am Abend vor seinem Leiden und Sterben, das ist heute. Da haben sie diesen Aspekt der Vergegenwärtigung noch einmal ganz besonders hervorgehoben, was dann in einer besonderen Weise zum Gründonnerstag gehört, weil dort dieser Aspekt der Vergegenwärtigung quasi noch mal stärker betont wird. Gerade heute vergegenwärtigen wir in ganz besonderer Weise dieses letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Jetzt habe ich vorhin schon auf diese Besonderheit hingewiesen, dass wir auf der einen Seite die drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, haben, auf der anderen Seite den Johannes. Unterschiedliche Chronologie, unterschiedliche Darstellungen, unterschiedliche Datierungen kriegt man hundertprozentig nicht überein. Wenn Sie hier regelmäßig zuschauen, wissen Sie, dass mein Lösungsansatz, damit folge ich der Mehrheitsmeinung der Exegeten, ist, den Johannes als sogenannten Midrasch, als Kommentierung der synoptischen Evangelien zu begreifen. Es gibt eine Minderheitenmeinung, die das anders herum sieht. Aber das ist jetzt mal nur am Rande bemerkt. Das Johannesevangelium weist auch keinen eigentlichen Abendmahlsbericht auf mit der Einsetzung des letzten Abendmahls, wie wir in den drei synoptischen Evangelien und im ersten Korintherbrief haben. Johannes hat etwas, was nur er hat. Er hat die sogenannte Szene mit der Fußwaschung. Die finden wir dann nur im Johannesevangelium. Und diese sogenannte Fußwaschung kann fakultativ in der Gründonnerstagsliturgie nach der Predigt eingefügt werden. Es kann also sein, wenn Sie an der Gründonnerstagsliturgie morgen Abend teilnehmen, dass dort nach der Predigt der Zelebrant, der ja Christus als das Haupt der Kirche repräsentiert, hingeht und dem Beispiel Jesu aus dem Johannesevangelium folgend 12 Menschen in der Kirche die Füße wäscht. Das ist ein Ritus, den man machen kann, aber nicht machen muss. Es mag sein, dass Sie an einer Liturgie teilnehmen, wo dieser fakultative Ritus nicht stattfindet. Ist auch in Ordnung. Diese Fußwaschung ist oft von hoher symbolischer Bedeutung. Der Heilige Vater in Rom etwa wäscht, geht gerade Papst Franziskus, ob es in diesem Jahr wird, das krankheitsbedingt wahrscheinlich nicht schaffen, aber sonst ist er oft in Gefängnis gegangen, um dort Gefangenen die Füße zu waschen. Manchen Gemeinden werden Messdiener ausgewählt, Jugendliche, Erwachsene, wie auch immer. Es ist ein Ritus, der aus dem Johannesevangelium kommt, der mit der Gründonnerstagsliturgie verbunden ist, aber eben als fakultativer Ritus. Er muss nicht stattfinden, aber er kann stattfinden. Was übrigens in meinen Augen wenig Sinn macht, ist, was man in manchen Gemeinden findet, wenn plötzlich das Pastoralteam ausschwärmt und Leuten die Füße wäscht. Das durchbricht ein wenig genau diese Geschichte. Denn in der Erzählung im Johannesevangelium ist ja etwa ein Petrus verwundert, dass Jesus da etwas tut. Wenn das prägend wäre, was da heute die Pastoralteam machen, müssten die Jünger ja ausgeschwärmt sein. Aber es ist gerade das Beispiel Jesu und Jesus wird in der Heiligen Messe durch den Zelebranten in besonderer Weise repräsentiert. Das ist die Gründonnerstagsliturgie. Oft dramaturgisch noch, nicht vorgeschrieben, aber in manchen Kirchen wird das gemacht, dass die Messdiener in einer besonderen Weise nochmal den Ort des Abendmahls herrichten. Denn es heißt ja in den Heiligen Schriften, dass die Jünger vorausgeschickt werden, um den Abendmahlsaal herzurichten. Das wird in manchen Gemeinden dadurch vergegenwärtigt, denn der Altar nochmal besonders gedeckt wird. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Was da beim letzten Abendmahl übrigens historisch passierte, darauf bin ich ja bei der letzten Glaubensinformation eingegangen, dass wir es wahrscheinlich mit einem Passiamahl zu tun haben, wo Jesus den sogenannten fünften Becher, das Pessachmahl, die Pessachhaggadah, ist eigentlich relativ durchstrukturiert. Es werden 5 Becher Wein getrunken, 4 sind mit bestimmten Sprüchen versehen. Der 5. Becher ist frei, den kann der Hausherr mit einem freien Trinkspruch versehen. Und wenn das letzte Abendmahl Jesu ein Pessachmahl war, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Jesus diesen 5. Becher genutzt hat, um das einzusetzen, was wir heute als Abendmahl respektive als Eucharistiefeier kennen. Am Ende der Gründonnerstagsliturgie ist der Gottesdienst aber nicht zu Ende. Es gibt keinen Segen. Man nimmt das Allerheiligste, die konsekrierten Hostien, und überträgt sie an einen anderen Ort. Warum? Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus nach alter Väter Sitte mit seinen Jüngern nach dem Pessachmahl einen Spaziergang machte und dabei Loblieder, die sogenannten Hallelpsalmen, sang. Jesus ging zum Garten Gethsemane. Und das vollzieht man in der katholischen Liturgie auch nach, indem man das Heilige, das Allerheiligste, vom Altar an einen anderen Ort, ich nenne ihn jetzt mal den Gethsemane-Ort, überträgt. Das mag eine Seitenkapelle sein, eine Krypta, eine Kapelle außerhalb des Kirchenraums, je nachdem, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Und jetzt ist ja Jesus diese Szene im Garten Gethsemane, eine Szene des Wachens und Betens. Er fordert ja seine Jünger auf, mit ihm zu wachen und zu beten. Die pennen dann zwar ein, aber genau diese Situation vollziehen wir quasi mit, dass es dann an dem Ort, wohin das Allerheiligste gebracht wurde, eine Zeit der Anbetung herrschen kann, der Besinnung, der Einkehr. Als ich jung war, war in meiner Heimatgemeinde in Essen-Altendorf, St. Clemens-Maria-Hofbau, das eine Ehrensache, dass die Ministranten die ganze Nacht durchwachten. Das ist an vielen Orten nicht so. Aber man vollzieht im Prinzip diese Gethsemane-Situation nach. Das ist Gründonnerstag. Das große Fest hat begonnen, aber es ist noch nicht beendet. Es folgt der Karfreitag. Es ist der Todestag Jesu. An manchen Orten gibt es dort sogenannte Trauermetten. Man betet Kreuzwege. Hier in Wuppertal gibt es diese große Tradition der sogenannten italienischen Mission, die Passione Vivente gehen, einen Kreuzweg durch die ganze Stadt über mehrere Kilometer, sehr eindrucksvoll mit Mitgliedern der Gemeinde, die dann Jesus, die Jünger spielen. Wenn Sie mal in Wuppertal sind, an einem Karfreitag, so gegen 16 Uhr, geht das im sogenannten Devertschen Garten los. Sehr beeindruckend, sollte man mindestens einmal im Jahr, nicht einem Jahr, einmal im Leben mal miterlebt haben. Zur katholischen Tradition gehört aber die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, die in der Regel um 15 Uhr beginnt. Warum? Weil das die neunte Stunde ist, die Todesstunde Jesu. Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann es auch früher oder später sein. Es gibt nicht den Zwang, die Pflicht, es um 15 Uhr zu tun. Aber es ist gute Tradition, weil das eben die Todesstunde Jesu ist. In der neunten Stunde unserer Zeit, entsprechend 15 Uhr, neigt er das Haupt, haucht seinen Geist aus und stirbt. Und das ist der Moment, in dem die Karfreitagsliturgie beginnt. Die Karfreitagsliturgie besteht aus vier Teilen. Der zuerst der schweigende Einzug und die sogenannte Prostratio. Die Kleriker werfen sich vor den Altar nieder. Der Altar ist komplett leer. Der Tabernakel ist ebenfalls entleert. Dort wird ja normalerweise das Allerheiligste aufbewahrt als Zeichen der Gegenwart Jesu. Der ist aber tot, er ist weg. Deswegen wird der Tabernakel geleert, geöffnet, das ewige Licht verlöscht. Also eine sehr starke Szene, eine sehr starke Szene der Trauer, wo man sich in Stille einzieht, die Gemeinde kniet nieder, die Kleriker werfen sich vor dem Altar nieder. Daran schließen sich alt- und neutestamentliche Lesungen an. Und dann kommt ein zweiter Teil, nämlich die Passion wird verkündet, und zwar die Johannespassion. Wir hatten vorhin den Palmsonntag. Da hatte ich ja schon gesagt, da wird immer die Passionserzählung aus dem zugeordneten Evangelium dem Leser entsprechend verkündet. Die Johannespassion fehlte ja noch. Die ist immer mit dem Karfreitag verbunden. Immer am Karfreitag wird die Passion aus dem Johannesevangelium in der Regel auch mit verteilten Rollen, Christusrolle, Sprecherrolle, die sonstigen und die Erzählerrolle, verkündet. Im Anschluss daran folgen die sogenannten großen Fürbitten. Das sind 10 Fürbitten, die wir dort beten, die sehr lang sind im Vergleich zu den Fürbitten, die wir sonst haben. Und die sind immer verbunden mit diesem Ritus: Beuget die Knie, die Gemeinde kniet sich nieder, erhebet euch, man steht auf. Die 10 großen Fürbitten. Danach gibt es dann die Kreuzverehrung. Das verhüllte Kreuz wird in die Kirche getragen in einer Prozession. Dreimal bleibt die Prozession stehen. Es wird immer ein Stück des Kreuzes enthüllt. Zuerst die Hände, dann die Füße. Dazu wird gesungen oder gesprochen: Seht das Kreuz, an dem gehangen das Heil der Welt. Und dann wird das Kreuz den Gläubigen zur Verehrung breitgegeben. Wie diese Verehrung aussieht, ist regional sehr unterschiedlich. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus der Stadt Essen. Da ging man zum Kreuz, verneigte sich, machte vielleicht eine Kniebeuge. Als ich hier nach Wuppertal kam, war ich doch verdutzt, dass die Wuppertaler da plötzlich sehr emotional sein können, das Kreuz umarmten, küssten, wie auch immer. Hat mich damals etwas irritiert, ehrlich gesagt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, obwohl meine Essener Seele dann bleibt. Eine Kniebeuge reicht meines Erachtens. Aber machen Sie das, wie Sie das wollen. Das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist der Moment, an dem wir vergegenwärtigen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Es ist ja alles andere als unwesentlich, dass er ausgerechnet am Kreuz gestorben ist, weil es der Fluchtod war. Und dieses Paradox, der Gottverlassene wird von Gott in der Auferstehung gerettet, ja genau die Keimzelle des christlichen Glaubens ist, von der Paulus immer wieder spricht. Im Anschluss an die Kreuzverehrung oder zur Kreuzverehrung werden die sogenannten Improperien rezitiert. Das ist ein großes Klagelied. Und zwar das Klagelied Gottes an sein Volk. Sein Sohn stirbt ja gerade am Kreuz. Und Gott stimmt in den Improperien ein Klagegesang an: Mein Gott, mein Volk, was tat ich dir? Was hast du mir hier angetan? Diese Improperien werden oft nur in einem Lied repräsentiert, ein Improperienlied. Es gibt aber auch die Möglichkeit, an den Kartagen, also am Karfreitag oder Karsamstag, sogenannte Trauermetten zu feiern. Wir feiern hier von der katholischen Citykirche Wuppertal in der Laurentiusbasilika am Karfreitag um 20:30 Uhr eine Trauermette. Da werden die Improperien auch an einer Stelle rezitiert. Die Trauermetten sind so eine Art umgekehrte Vigilfeier. In der Vigilfeier wird Licht verteilt. In den Trauermetten erlischt sukzessive Licht, bis es wirklich dunkel wird. Und die letzte brennende Kerze wird danach draußen getragen. Ein letztes Fünkchen Hoffnung bleibt. Wenn Sie in Wuppertal sind, 20:30 Uhr am Karfreitag in der Laurentiusbasilika, feiern wir dort eine Trauermette. Seit der Liturgiereform 1970 schließt sich dann an die Kreuzverehrung noch eine Kommunionausteilung an. Die Kommunion wird, das Allerheiligste wird von dem Ort, wo es aufbewahrt wird, im Tabernakel ist es ja nicht geholt und an die Gläubigen ausgeteilt. Es ist ein Ritus, den ich, und da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, nicht wirklich verstehe. Denn die Karfreitagsliturgie feiert ja eigentlich den Tod Jesu. Die Eucharistie aber impliziert seine Auferstehung. Warum man das gemacht hat, erschließt sich mir nicht. Sie war traditionell nicht Bestandteil der Karfreitagsliturgie. Jetzt gehört sie dazu. Generell aber gilt, die Karfreitagsliturgie ist im Unterschied zu allen anderen Liturgien des Triduums keine eucharistische Liturgie. Sie kann also theoretisch und praktisch von einem Nichtpriester geleitet werden, ja sogar von einem der oder einer Person, die keine Weihe hat. Auch eine Frau könnte der Karfreitagsliturgie vorstehen, weil es faktisch eine Wortgottesliturgie ist, bestünde die Möglichkeit, dass dort eine Laien oder ein Laie auch eine Predigt hält. Das wird mancherorts auch gemacht, weil das eine von den ganz wenigen Möglichkeiten ist, wo man nach dem katholischen Kirchenrecht predigen darf. Ich persönlich, aber das ist meine ganz ureigenste persönliche Meinung, finde die Karfreitagsliturgie in ihrer Kargheit, in ihrer symbolischen Ausdruckskraft so stark, dass ich der Meinung bin, jedes Wort über die Liturgie hinaus ist ein Wort zu viel. Aber das darf man natürlich anders sehen. Es wäre theoretisch eine Möglichkeit, wo Laien, männlich oder weiblich und alles dazwischen und außerhalb, wie Jan Böhmermann sagen würde, dieser Liturgie entsprechend vorstehen können. Die Karfreitagsliturgie schließt zwar mit einem Segensgebet über das Volk ab, aber nicht mit einem Schlusssegen. Denn wir führen ja hier eine Liturgie fort, die am Vorabend, am Gründonnerstag begonnen hat. Dort haben wir des letzten Abendmahles gedacht und es vergegenwärtigt. Jetzt vergegen wir das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus und halten die Spannung bis in die Osternacht hinein. Ja, am Karsamstag finden in der Regel keine Liturgien statt. Mancherorts gibt es dort eben sogenannte Trauermetten, die wir hier am Karfreitagabend eben feiern. Ist aber eine Möglichkeit. Es finden aber keine Messfeiern statt, noch sonstige Gottesdienste eigentlich nicht. Bei uns in unserer westlateinischen Tradition ist der Karsamstag der Tag der Grabesruhe. Das Kreuz, das am Karfreitag der Verehrung anheimgestellt wurde, wird oft an einem bestimmten Ort in der Kirche repräsentiert, der als Grab geschmückt ist. Man hat Jesus ja bestattet und begraben. Das ist schon Teil auch noch der Verkündigung am Karfreitag. Und dann können die Gläubigen dorthin kommen und können das Grab Jesu besuchen, wenn man so will. In der Tradition der Ostkirche ist der Karsamstag aber mit einer anderen Bedeutung versehen. Denn man kann ja mit Fug und Recht die Frage stellen, wann ereignete sich denn nur die Auferstehung Jesu Christi? Nach dem Zeugnis der Bibel ist das recht eindeutig, es wird gar nicht so klar. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus am Kreuze hängend dem mit ihm gekreuzigten Schächer: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er ist also im Moment seines Todes faktisch auferstanden. Stellt sich also die Frage, wenn er am Karfreitag faktisch schon von den Toten aufersteht, sich aber erst am Sonntagmorgen offenbart, was hat er denn am Samstag dazwischen, am Schabbat gemacht? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten, auch das finden wir in der Heiligen Schrift. Im zweiten Petrusbrief gibt es einen Hinweis in der Apokryphenliteratur. Evangelienliteratur hat man sich da ganz besondere Gedanken darüber gemacht. Die Frage, die im Raum steht, ist ja: Alle, die nach Jesus geboren sind, können sich ja zu ihm bekennen und werden damit der Erlösung teilhaftig. Was ist aber mit jenen, die vor Jesus gelebt haben? Die kannten ihn doch gar nicht. Die Antwort ist einfach: Der Auferstandene nutzt den Schabbat, unseren Karsamstag, um in die Unterwelt hinabzusteigen und dort die versprengten Seelen zu befreien. In der orthodoxen Tradition finden wir ganz beeindruckende Auferstehungsikonen. Da steht Jesus an einem aufgesprengten Grab, holt dort sehr bleiche Gestalten hinaus, unter anderem einen Mann und eine Frau, nackt, beide haben Apfel in der Hand, Adam und Eva. Jesus befreit also alle Menschen aus der Unterwelt, damit sie mit ihm in das neue Leben hineingehen können. Das ist sehr stark diese orthodoxe Tradition, die Hinabstieg Jesu in die Unterwelt, die Höllenfahrt Christi, spielt bei uns in der westlateinischen Tradition durchaus auch eine Rolle, aber bei weitem nicht so stark. Liturgisch geht es dann mit dem Einbruch der Dunkelheit weiter. Und das habe ich eingangs schon erwähnt. Die Osternachtliturgie ist eine Nachtliturgie, so sagt der Name schon. Sie darf erst beginnen, wenn die Sonne untergegangen ist, es faktisch also schon Sonntag ist. Und sie muss beginnen, bevor die Sonne aufgegangen ist. Deshalb wird in den Amtsblättern der einzelnen Diözesen auch der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs vermerkt. Weil wir relativ spät im Jahr sind, geht die Sonne eben auch relativ spät unter. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt die genauen Sonnenaufgang- und Untergangszeiten gar nicht so präsent, aber sagen wir mal, die Sonne geht unter um 20.47 Uhr. Dann wäre das der frühestmögliche Zeitpunkt für den Beginn einer Osternachtfeier. Aber dann haben wir noch die Dämmerung. Es muss schon dunkel sein. Der Tradition nach darf man einen schwarzen nicht von einem weißen Faden unterscheiden können. Deshalb fangen in diesem Jahr die Osternachtfeiern in der Regel nicht vor 21:15 Uhr in unseren Breiten an. Ist auch hier in Wuppertal so. Und die Osternachtfeier selber ist ein großer Gottesdienst, der aus vier Teilen besteht. Er hat keine liturgische Öffnung. Allerdings hat er schon eine Besonderheit, die habe ich noch nicht erwähnt. Denn am Gründonnerstag wurde seit langer Zeit mal wieder ein Gloria gesungen. Das Gloria, ein großer Lobgesang, der am Beginn der Messe steht, wird während der Fastenzeit eigentlich nicht gesungen, wohl aber in der Gründonnerstagsliturgie. Und dann spielt zum letzten Mal die Orgel und die Glocken läuten und dann schweigen die Glocken und die Orgel. Die Liturgie danach ist ohne Instrumente, ohne musikalische Begleitung. Der Karfreitag ist ein stiller Gottesdienst, es wird gesungen, aber ohne instrumentale Begleitung. Und auch am Beginn der Osternachtfeier ist die Kirche völlig dunkel. Die Glocken schweigen, die dann noch neue Osterkerze wird nach draußen getragen in Stille, am Osterfeuer instituiert. Draußen vor der Kirche brennt das Osterfeuer. Instituiert heißt, die Osterkerze trägt unabhängig von ihrer sonstigen Gestaltung zwingend immer drei Symbole. Das sind zum einen die fünf Wundmale, die werden feierlich aufgesteckt. Man kann nur dann von den Toten auferstehen, wenn man durch den Tod hindurchgegangen ist. Tod und Auferstehung sind so gesehen zwei Seiten der Medaille. Deshalb trägt die Osterkerze die Wundmale. Die Jahreszahl des Osterfestes, Christus ist der Herr über die Zeit, wird symbolisch bezeichnet. Mit den neuen Osterkerzen steht deswegen die Jahreszahl 2025. Und dann werden symbolisch der griechische Buchstabe Alpha und der griechische Buchstabe Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes, bezeichnet. Jesus ist Anfang und Ende von allem. Nach dieser Instituierung wird die Osterkerze feierlich am Osterfeuer entzündet, als erstes und einziges Licht in die Kirche getragen. Dreimal erklingt der Ruf: Christus das Licht. Dreimal antwortet die Gemeinde: Dank sei Gott. Und dann werden ausgehend von der Osterkerze alle anderen Kerzen im Kirchenraum entzündet, Auch die Gläubigen halten in dieser Nacht eine Kerze in der Hand und innerhalb weniger Sekunden ist die Dunkelheit einem wunderbaren Kerzenlicht gewichen. Das ist die Symbolik der Osterkerze. So wie ihr kleines Licht die Dunkelheit vertrieben hat, so hat Christus den Tod besiegt. Die Osterkerze ist das Auferstehungssymbol schlechthin in einer katholischen Kirche. Deshalb wird sie jetzt auch im Rahmen dieser anfänglichen Lichtfeier, der Osternachtfeier, mit einem großen Lobpreis, dem Osterlob besungen, dem sogenannten Exultet. Das Exultet ist gesungen, ein großer Hymnus von etwa 8 Minuten Dauer. Wenn Sie den Text, den deutschen Text des Exultet mal durchschauen wollen, da wird in vielfältigen Dingen die Heilsgeschichte bemüht, gepriesen. Es wird immer wieder auf die Bedeutung der Nacht hingewiesen und auf das Auferstehungsereignis. Auf dem Paper, das Sie herunterladen können unter www.kck42.de/paper-triduum, können Sie auf den letzten Seiten den Text, den deutschen Text, die deutsche Übersetzung des Exultet nachlesen. Damit schließt der erste Teil der Osternachtfeier. Es folgt die Wort-Gottes-Liturgie. In einer Wortgottesdienst, in einer normalen Eucharistiefeier haben wir in der Regel eine erste Lesung, meistens aus dem Alten Testament. Es folgt ein Antwortpsalm, dann kommt eine Lesung aus dem Neuen Testament, Halleluja, Evangelium. In der Osternachtfeier ist die Wortgottesfeier sehr breit entfaltet. Es folgen 7 Lesungen aus dem Alten Testament, jeweils Lesung, Psalm, Gebet und so weiter. 7 Lesungen. Von diesen 7 Lesungen müssen mindestens 3 genommen werden. Die Zelebranten können auswählen. Ich habe es erst einmal in meinem 59 Jahre währenden Leben erlebt, dass alle 7 Lesungen gelesen wurden. Meistens hört man 3 oder 4. Diese Lesungen preisen aus alttestamentlicher Sicht immer die Auferstehung. Dazu gehört zum Beispiel die Schöpfungserzählung aus Genesis 1. Es gehört auch dazu der Bericht aus Exodus vom Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer, das klassische Pessach-Ereignis. Die Priester dürfen von diesen 7 Lesungen auswählen. Sie müssen mindestens 3 nehmen. Die Exodus-Erzählung darf nie ausfallen. Die muss auf jeden Fall kommen. Wo auch immer Sie Sonntag, in der Osternacht möglicherweise dann die Osternachtfeier mitfeiern, 3 Lesungen kommen mindestens. Die Exodus-Lesung ist auf jeden Fall dabei. Nach den alttestamentlichen Lesungen erklingt jetzt wieder das Gloria, das große Ostergloria. Das ist imposant, denn die Orgel fängt an zu brausen, die Glocken werden geläutet und das Licht geht in der Kirche an, also auch das elektrische Licht. Es ist der Moment, der gewissermaßen die Auferstehung symbolisiert, etwas, was wirklich sehr imposant ist und wirkt. Dann folgt die sogenannte Epistel, eine Lesung aus dem Römerbrief, Neues Testament. Es folgt das Osterhalleluja und dann kommt das Osterevangelium, das Auferstehungsevangelium, das ist eine Auswahl von Evangelien, die von der Auferstehung Jesu Christi erzählen. Und schlussendlich folgt die Osterpredigt. Nach alter Väter Sitte war es übrigens üblich, dass dort Witze erzählt wurden. Der sogenannte Risus Paschalis, das Osterlachen, sollte die Freude Jesu über die Auferstehung evozieren. Manch ein Priester versucht es mit mehr oder weniger großer Begabung, auch heute noch. Ist aber keine Pflicht. Man hört die Osterpredigt. Zweiter Teil der Osterliturgie. Der dritte Teil ist die sogenannte Tauffeier. Die Osternachtfeier ist der klassische Termin für die Taufe Erwachsener. Auch ich feiere in diesem Jahr die Osternacht hier in Wuppertal mit der Feier von der Taufe von 5 Erwachsenen, die ich auf die Taufe vorbereitet habe. In diesem Jahr können wir die Osternachtfeier zusammen mit der englischen Mission in Herz Jesu hier in Wuppertal-Elberfeld feiern. Und im Rahmen der hiesigen Osternachtfeier werden 5 Erwachsene getauft und in die römisch-katholische Kirche eingegliedert. Es mag aber durchaus sein, dass sie keine Taufbewerber haben. Dann erneuern alle Anwesenden ihr eigenes Taufversprechen. Das heißt, die Tauffeier, der dritte Teil der Osternachtfeier, den gibt es in 2 Varianten, wenn Sie so wollen. Die unterscheiden sich nicht substanziell, aber doch ein bisschen. Sind Täuflinge anwesend, geht man diesen Weg. Sind keine Täuflinge anwesend, geht man den anderen Weg. In jedem Fall befindet sich vor dem Altar in der Regel ein großer Bottich mit Wasser. Das ist das Wasser, das jetzt gesegnet wird, zu Tauf- und Weihwasser wird. Oft imposant dargestellt, indem die Osterkerze dort hineingelassen wird. Der Geist Gottes, der Geist des Auferstandenen, steigt gewissermaßen in dieses Wasser hinab. Die Allerheiligen-Litanei wird gesungen oder gesprochen. Das Taufversprechen wird erneuert und dann das Weihwasser über die anwesenden Gläubigen ausgesprengt. Sind Täuflinge anwesend, sprechen sie in diesem Zusammenhang das Glaubensbekenntnis, empfangen das Sakrament der Taufe und das Sakrament der Firmung und sie gehen dann später im Verlauf des Gottesdienstes dann auch noch zur Erstkommunion. Denn all diejenigen, die getauft sind, die gefirmt sind und die mindestens einmal die Eucharistie empfangen haben und sie zur Erstkommunion gegangen sind, sind mit allen Rechten und Pflichten in die katholische Kirche eingegliedert. Das ist die Tauffeier. Es folgt der vierte Teil, der eucharistische Teil. Der unterscheidet sich jetzt nicht wirklich substanziell von dem, was wir sonntags in der Eucharistiefeier teilen. Wir feiern miteinander das Mahl des Auferstandenen, dessen Tod und Auferstehung wir gerade in diesem Fest gefeiert haben. Und am Schluss wird jetzt endlich der große Ostersegen mit dem Halleluja zum Schluss gesprochen und damit ein Gottesdienst beendet, der 3 Tage vorher seinen Anfang genommen hat. Deswegen Triduum Paschale. Frohe Ostern können wir dann zu Recht wünschen. Das ist die große Feier von Gründonnerstag über Karfreitag hinein in die Osternacht. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, hoffe, dass Ihnen hier meine kleine Einführung etwas hilft, die großen Feiern, die in den nächsten Tagen uns bevorstehen, einzuordnen, mitzufeiern, vielleicht etwas bewusster mitzufeiern. Es sind 3 große Liturgien, die einen einzigen großen Gottesdienst bilden, voller starker Symbole. Selig ist, wer die Zeichen lesen kann. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne frohe Ostern, jetzt schon gesegnet Kar- und Ostertage. Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen, wo es im Nahen Osten kracht, ist es mir ein Anliegen, immer wieder ein Wort aus dem Psalm zu zitieren. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Wenn dort Frieden ist, wird die Welt vielleicht Frieden finden. In allen da draußen wünsche ich, und die Firmenbewerber ähnlich nochmal dran, Sie bleiben bitte jetzt da. In allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf.